Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Mit Enne Seidel herzlich willkommen. Die australische Stand-up-Komikerin Hannah Gatsby hat nicht viel übrig für Pablo Picasso.
Pablo Picasso? I hate him, but you're not allowed to. Oh, I hate him, but you can't. Cubism. And if you ruin, cubism, then civilization as we know it will crumble.
In ihrer Show Nanette, zu sehen bei Netflix, verurteilt Hannah Gatsby Picasso als Sexisten und Frauenhasser, dem bis heute zu viel Ruhm und Ehre zuteil werde, nur weil er den Kubismus erfunden habe. Und Hannah Gatsby ist nicht die einzige Feministin, die sich in den letzten Jahren an Picasso abgearbeitet hat. Seit Beginn der MeToo-Debatte ist Picassos Frauenbild wieder stärker in den Fokus gerückt. Feministinnen und auch Teile der Kunstwelt fordern einen kritischeren Blick auf Leben und Werk des berühmten Künstlers, der in diesen Monaten gerade wieder mit besonders vielen Ausstellungen gefeiert wird. Denn morgen, am 8. April, jährt sich Picassos Todestag zum 50. Mal. Ann-Kathrin Hahn ist Kunsthistorikerin und Kuratorin am Picasso-Museum in Münster. Ihre Aufgabe ist es also, Picassos Werk trotz aller Kritik weiterhin hochzuhalten und zu würdigen. Herzlich willkommen in den Kulturfragen.
Vielen Dank für die Einladung.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie einer Feministin wie Hannah Gatsby zuhören, die sagt, Picasso war ein Frauenhasser und deshalb hasse ich ihn?
Also hassen kann ich ihn nicht. Ich habe auch tatsächlich meine Probleme mit Picasso. Also ich würde nicht sagen, dass er mir sympathisch ist als Mensch. Als Frauenhasser kann ich ihn schon deshalb nicht stehen lassen, weil er sich doch sehr viel mit Frauen beschäftigt hat und sich mit ihnen umgeben hat. Also insofern würde ich ihr da nicht voll zustimmen wollen.
Picasso war in seinem Leben bekanntermaßen mit sehr vielen Frauen zusammen. Und manche dieser Frauen haben über die Zeit mit ihm dann auch geschrieben oder in Interviews darüber gesprochen. Was kann man Picasso aus heutiger Sicht vorwerfen im Umgang mit seinen Frauen?
Also es sind in der Tat recht viele Frauen, also auch aus heutiger Sicht. Man spricht immer wieder von 7, also 5 Lebensgefährtinnen, 2 Ehefrauen. Wir wissen aber mittlerweile, dass es doch deutlich mehr waren, Affären links und rechts. Das ist selbst aus heutiger Perspektive, glaube ich, auch in Angesicht des langen Lebens von Picasso nicht dem Durchschnitt entsprechend, sondern überdurchschnittlich. Was man ihm sicherlich zum Vorwurf machen kann, ist, dass er einfach ein Egozentriker war und sich selbst und seine Kunst als das Allerwichtigste betrachtet hat. Und da mussten sich seine Frauen immer unterordnen. Und wir können eben auch beobachten, dass seine Beziehungen im Grunde immer dem gleichen Schema folgen, nämlich ein himmelhoch jauchzend am Anfang und ein Vergöttern der Frauen. Und dann kühlt sich das ab und schlägt dann eben in, ja, wenn man es freundlich gestalten möchte, Unfreundlichkeit um bis hin zu, ja, doch fast Hass den Frauen gegenüber. François Gillot hat das auf den Punkt gebracht, dass sie ihn eben zitiert und sagt, für Picasso gab es nur Göttingen und Fußabstreifer.
François Gillot war eben eine seiner Lebensgefährtinnen. 10 Jahre waren die beiden zusammen und sie hat danach ein Buch über ihn veröffentlicht.
Ganz genau.
Hannah Gatsby, die Stand-up-Komikerin, die wir gerade schon gehört haben, vergleicht Picasso in ihrer Show mit dem US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein, der damals die MeToo-Debatte ausgelöst hat und heute wegen Vergewaltigung im Gefängnis sitzt. Das ist ein Vergleich, den auch schon andere gemacht haben, der Künstler Olafur Eliasson zum Beispiel. Ist auch sowas berechtigt oder geht das zu weit?
Für mich geht das ehrlich gesagt zu weit, denn Harvey Weinstein ist mittlerweile ein mehrfach verurteilter Sexstraftäter und die Beziehungen, die Picasso eingegangen sind, waren immer freiwillig. Wir können natürlich darüber diskutieren, ob die Frauen sich immer voll darüber bewusst waren, welche Art von Beziehung sie da eingehen. Also vor allem im Falle von Marie-Therese Walter, da werden wir mit Sicherheit gleich noch drauf zu sprechen kommen, die ja doch sehr jung war, ist es fraglich, ob ihr klar war, welches ja doch Machtungleichgewicht dort in der Beziehung herrschen würde. Aber nichtsdestotrotz, es sind Liebesbeziehungen. Sie werden alle als Liebesbeziehungen eingegangen und es sind freiwillig eingegangene Beziehungen. Insofern würde ich Picasso in keinster Weise damit Harvey Weinstein vergleichen wollen.
Und würden Sie denn trotzdem sagen, diese feministische Kritik der letzten Jahre, die hat grundsätzlich ihre Berechtigung?
Die Berechtigung hat sie natürlich. Also ich würde Picasso jetzt nicht als Frauenversteher und Feministen darstellen wollen. Das würde mit Sicherheit zu weit gehen.
Jetzt sind die biografischen Details das eine. Man muss aber natürlich sagen, dass auch Picassos Kunst ja Angriffsfläche bietet für feministische Kritik. Ein großer Teil seines Werks sind Porträts von Frauen und meistens von seinen Frauen. Könnte man also sagen, Picassos Werk ist ein Paradebeispiel für den sogenannten Male Gaze, also den Blick des männlichen Künstlers auf das weibliche Modell?
Ja, das würde ich so auf jeden Fall sagen. Und das ist eben genau das Problem, was wir mit Picasso haben. Denn die ultimative Antwort für solche, ich sag mal, schwierigen Fälle ist ja, dass wir sagen, ja, wir müssen die Kunst vom Künstler trennen. Und wir müssen das getrennt voneinander betrachten, also die Biografie komplett ausgrenzen. Das gelingt im Falle von Picasso aber einfach nicht, weil sein Werk eminent biografisch ist. Also Picasso hat selber gesagt, meine Bilder sind die Seiten meines Tagebuchs. Und fast alles hat bei ihm in der Kunst mit ihm zu tun. Insofern können wir es einfach nicht trennen. Es gelingt nicht. Und wir sind unweigerlich angehalten, uns eben mit seiner Biografie und dann eben mit den dargestellten Frauen auch zu beschäftigen. In der Vergangenheit hat man das eben, ich möchte mal sagen, vielleicht etwas oberflächlicher getan, sich die Paarbeziehungen dann doch nicht so im Detail angeschaut und die Dynamiken, die dort geherrscht haben. Und das tun wir in den letzten Jahren eben verstärkt. Und dann kommen eben diese unguten Gefühle auf, dass man denkt, naja, es ist nicht immer ein freundlicher und vorteilhafter Blick auf die Frau, die da darauf geworfen wird.
Ja, vielleicht können Sie das noch ein bisschen präzisieren. Was genau war das denn für ein Blick, mit dem der Künstler Picasso auf seine weiblichen Modelle geschaut hat? War das ein sexistischer Blick?
Nicht immer. Also das Problem, was wir natürlich noch haben, ist, dass, wie gesagt, Picassos Leben sehr lang war. Er ist 91 Jahre alt geworden. Das, was ihn ja vor allem so auszeichnet, ist, dass er eben diese vielen Stilwandlungen vollzogen hat. Und man hat vor allem im 20. Jahrhundert dann immer wieder gerne gesagt, naja, diese Stilwandlungen und Stilperioden laufen mehr oder weniger parallel zu seinen Beziehungen. Das haben wir in den letzten Jahren relativieren müssen. Vor allem, weil man eben auch sagen muss, die Beziehungen liefen nicht feinsäuberlich eine nach dem anderen, sondern überschnitten sich, liefen parallel. Insofern kann man da nicht immer einer Frau genau eine Stilepoche zuschreiben. Was wir aber eben sehen können, ist, dass sich bei seinen Porträts seiner Lebensgefährtin, Ehefrauen eben genau das vollzieht, was François Gillot gesagt hat, dieser Wandel von der Göttin zur Fußabtretermatte. Und man sieht eben auch, dass er sich in den Bildern dann im Laufe der Beziehung immer weiter von den Frauen entfernt, also sie dekonstruiert und vielleicht, wenn man möchte, auch so weit geht zu sagen, er zerstört sie auf der Leinwand.
Wie sieht das aus? Vielleicht haben Sie mal ein ganz konkretes Beispiel, ein Bild, das Ihnen da gerade im Kopf ist?
Also vielleicht das schönste Beispiel ist Fernand Olivier. Und da kommen wir dann auf den von eingangs Anna Gatsby beschriebenen Kubismus nämlich dann auch zu sprechen. Fernand Olivier war Picassos erste feste Lebensgefährtin von 1905 bis 1912, also 7 Jahre, über die sie eben auch ein Buch dann später geschrieben hat. Und hier sehen wir eben, dass der, ja, heiß auf Verliebte Picasso anfangs sie als wunderschöne Frau darstellt, sehr natürlich, sehr weiblich. Und dann beginnt eben der Kubismus. Und der führt dann unweigerlich in den Porträts von Fernand Olivier dazu, dass er sie auf der Leinwand zerlegt. Und jetzt können wir natürlich darüber diskutieren. Passiert das, weil er den Kubismus entwickelt und Fernand Olivier eben das Modell für den Kubismus ist? Oder spielt vielleicht auch eine Rolle, dass wir eben wissen, dass sich zu dieser Zeit die Beziehung der beiden immer weiter abkühlt, dass er erste Probleme auftauchen, dass man sich nicht mehr unbedingt so gut versteht und dass er sich vielleicht auch deshalb von ihrem Antlitz und ihrem Abbild weiter entfernt.
Haben Sie darauf schon eine Antwort gefunden für sich?
Ich glaube, dass es ineinander greift tatsächlich. Also natürlich, den Kubismus entwickelt er nicht, weil er mit Fernand Olivier zusammen ist. Das wäre Unsinn, das zu behaupten. Aber es ist ihm, glaube ich, sehr zu nutzen, dass er sie dann eben als Modell, in Anführungszeichen, benutzen kann und sich von dieser natürlichen Darstellungsweise immer weiter entfernen kann.
Ist sowas heute auch Thema in der Kunstgeschichte insgesamt? Also wenn Sie sich mit anderen Picasso-Expertinnen und Experten austauschen, auf Tagungen zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also das ist gerade in den letzten Jahren ein ganz großes Thema geworden. Hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass es immer mehr weibliche Kolleginnen gibt. Das Musée Picasso in Paris hat gerade eine weibliche Direktorin bekommen, die sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, das Thema zentral zu behandeln. Es ist, das lässt sich nicht von der Hand weisen, natürlich auch so ein bisschen gesamtgesellschaftlicher Trend, wenn man das so formulieren möchte. Aber es lässt sich auf jeden Fall beobachten, dass darüber nicht mehr hinweggegangen werden kann und soll. Und wir das einfach auch thematisieren wollen. Es ist nicht so, dass es nur von außen an uns herangetragen wird, sondern auch mir geht es so, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon einige Jahre mit Picasso, dass man einfach nicht drum herkommt und ja, er wird mir immer unsympathischer, aber umso mehr ich sein Werk im Grunde schätze, so lässt es sich vielleicht zusammenfassen.
Also eine ambivalente Beziehung zu Picasso.
In jedem Fall.
Das heißt also, Sie würden sagen, in den letzten Jahren hat sich der Blick auf Picasso doch stark verändert und ist kritischer geworden.
Mit Sicherheit. Es hängt auch, glaube ich, einfach damit zusammen, dass wir uns natürlich immer weiter von ihnen entfernen. Also wenn wir uns die großen Picasso-Monografien anschauen, die allesamt von Männern geschrieben worden sind, von Männern, die ihn gut kannten. Diese Generation lebt fast nicht mehr. Und die Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen, die sich heute mit ihm beschäftigen, die kannten ihn nicht mehr persönlich. Und damit kommt natürlich auch ein unbefleckterer Blick auf Picasso zustande.
Das heißt also, diese Überhöhung, diese Verklärung von Picasso, die hat auch was damit zu tun, wie über ihn geschrieben wurde. Gibt es noch andere Gründe dafür? Also hat das zum Beispiel auch was mit seiner Selbstinszenierung zu tun, noch zu Lebzeiten?
Ja, auf jeden Fall. Es sind in meinen Augen mehrere Gründe. Zunächst einmal, dass wir uns als Gesellschaft einfach weiterentwickelt haben. Also wir müssen uns vor Augen halten, Picasso ist 1881 in Andalusien geboren worden. Das heißt, er ist ein Kind des 19. Jahrhunderts und er ist Kind einer patriarchalen Gesellschaft. Insofern ist er natürlich noch unter ganz anderen Vorzeichen groß geworden, als es ein 18-Jähriger heute tun würde. Dann kommt aber einfach hinzu, dass Picasso dann nach seinem Durchbruch einfach für uns das Sinnbild eines Künstlergenies ist. Und so wird er einfach immer wieder gesehen und thematisiert. Auch das ist heutzutage größer in der Diskussion, weil Künstlergenies in aller Regel männlich sind und man dann eben darüber diskutieren kann, ob Geniegedanke etwas Maskulines ist.
Und diese Idee des Genies, die ist einfach grundsätzlich etwas überholt im 21. Jahrhundert, oder?
Ja, genau. Also wir denken heute eher in Gemeinschaften, in Kollektiven und das einsam vor sich hinarbeitende Genie ist, glaube ich, nicht mehr das Ideal.
Was bedeutet diese neue Sicht auf Picasso für Ihre Arbeit als Kuratorin in einem Picasso-Museum, dessen Aufgabe es natürlich ist, Picassos Werk weiterhin zu würdigen?
Ja, wie ich vorhin sagte, also es gelingt uns eben nicht zu sagen, naja, wir trennen jetzt den Künstler vom Werk und dann können wir die Werke einfach weiterhin so ausstellen und gut ist, sage ich jetzt einfach mal. Das funktioniert bei Picasso einfach nicht und ist auch nicht unser Anspruch. Die Nachfrage nach Picasso und das Interesse nach Picasso ist nach wie vor sehr, sehr groß, aber es ist eben ein deutlich kritischer Blick. Und unsere Aufgabe sehe ich einfach darin, dass wir den nötigen Kontext liefern, dass wir das nicht mehr beiseite lassen oder einfach so drüber hinweggehen, sondern eben diese biografischen Aspekte, die eben absolut ablesbar in den Werken sind, dann eben dem Besucher auch als Information mit an die Hand geben.
Was wäre das zum Beispiel, nur um es mal konkret zu machen?
Also wir haben ja im vergangenen Winter eine Ausstellung gemacht, wo wir uns mit Fernand Olivier und Françoise Gillot beschäftigt haben, die eben als einzige von Picassos zahlreichen Lebensgefährtinnen Memoiren verfasst haben. Und das war für uns genau eben beispielsweise einmal der Ansatzpunkt zu sagen, wir schauen uns jetzt mal diese Bücher genauer an. Denn in der Vergangenheit war es eben so, dass daraus immer wieder fröhlich zitiert wurde und dann eben als Picasso-Zitat im Raum stand. Wir jetzt aber gesagt haben, nein, also es sind ja literarische Werke von zwei Frauen und dann müssen wir uns eigentlich die Frauen genauer mal anschauen, die das in dem Moment geschrieben haben und wie ist die Geschichte hinter diesen Büchern. Und in der Vergangenheit sieht man eben auch, dass im Grunde die Geschichten immer nur bis zu dem Punkt erzählt werden, wo dann die Beziehung zu Ende geht und wir eben auch dann im Falle von Françoise Gillot vor allem uns auch mit ihrer eigenen Kunst beschäftigt haben. Denn das wurde auch immer im Grunde nur so nebenbei erzählt. Naja, Françoise Gillot war Malerin, aber die Werke wurden nicht gezeigt.
Und sie ist es immer noch. Sie ist über 100, hat Picasso um viele Jahrzehnte überlebt und malt, soweit ich weiß, immer noch. Sie lebt in den USA.
Ja.
Das heißt also, Sie sehen es auch als Ihre Aufgabe, die Frauen von Picasso, die eben selbst Künstlerinnen waren, also da gibt es neben Françoise Gillot ja zum Beispiel auch noch Dora Maar, diese Frauen mehr als Künstlerinnen zu würdigen.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall als unsere Aufgabe. Mit Dora Maar haben wir uns jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt. Das steht in den nächsten Jahren mit Sicherheit mal an. Aber die Kollegen in Paris und in London haben vor einigen Jahren eine fantastische Ausstellung zu ihr gemacht, wo es eben auch gelungen ist, einen Einführungstext zu schreiben, wo Picasso mit keinem Wort erwähnt wurde. Das fand ich ganz bemerkenswert. Und wir haben es eben gerade mit Françoise Gillot uns einmal näher angeschaut. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir weg von diesen Musengedanken kommen. Also ich hadere mit diesem Begriff unglaublich, der eben immer wieder benutzt wird, weil er die Frauen so unglaublich passiv macht.
Ich will noch mal kurz zurückkommen zu den biografischen Details, von denen Sie ja gesagt haben, dass Sie sie jetzt in den Ausstellungen mehr und häufiger erwähnen wollen. Der Name Marie-Thérèse Walter ist vorhin schon mal kurz gefallen. Das war eine von Picassos Geliebten, die aber eben noch minderjährig war, als die beiden sich kennengelernt haben. Sie war erst 17. Ist das zum Beispiel so ein Detail, das Sie in den Ausstellungen dann jetzt explizit erwähnen?
Auf jeden Fall. Und da merke ich aber auch, also ich bin jetzt rund 10 Jahre am Picasso-Museum, dass sich da eben gerade in den letzten Jahren nochmal was geändert hat, auch von der Betrachtung der Besucher her. Wir haben das immer erzählt. Also da wurde kein Geheimnis drumherum gemacht, dass Marie-Therese Walter 17 Jahre alt war, als sie Picasso kennengelernt hat. Aber ich habe persönlich so das Gefühl gehabt, dass es immer so ja, hingenommen wurde. Und ja, naja, gut, sie war halt 17. Ja, Picasso war 45. Also es ist ein gewaltiger Altersunterschied und sie war minderjährig. Und das wird heute eben viel stärker nachgefragt und problematisiert.
Da muss ich jetzt aber doch nochmal zurückkommen auf die Trennung zwischen Künstler und Werk. Weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie den Besucherinnen und Besuchern in den Ausstellungen, also jetzt mal so ein bisschen überspitzt formuliert, sagen Sie ihnen, Picasso war ein Sexist und er hat seine Frauen unmöglich behandelt, aber er hat trotzdem ganz tolle Bilder von ihnen gemalt. Klappt das? Also schafft das Publikum es dann offensichtlich doch, zwischen Künstler und Werk zu trennen?
Das klappt mit Sicherheit nicht immer. Also es kommt auch immer auf den einzelnen Besucher an, ob es ihm gelingt oder nicht und ob es ihm überhaupt gelingen will. Ich habe es eben nur angesprochen, weil es bei Picasso einfach so unglaublich schwer fällt. Also es gibt andere Beispiele, wo es deutlich leichter fallen würde. Bei Picasso ist es nahezu unmöglich, weil wir eben die Frauen immer wieder auf den Bildern sehen. Und wir sehen Dora Maar weinend und dann fragt man sich, warum weint sie denn? Also insofern ist es eben verdammt schwer. Auf der anderen Seite, es ändert aber nichts an der Qualität der Bilder.
Es gibt Kollegen von Ihnen, die davor warnen, dass uns die feministische Kritik an Picasso, so berechtigt sie auch sein mag, dass sie uns womöglich einengen könnte, weil wir in diesem Werk dann plötzlich vielleicht nur noch Sexismus sehen und nicht mehr offen sind, zum Beispiel auch den politischen Picasso zu sehen oder den verzweifelten Picasso im Alter. Teilen Sie diese Sorge?
Nicht so ganz. Also ich würde persönlich auch nie so weit gehen, zu sagen, wir müssen Picasso aus unseren Museen verbannen. Wir dürfen ihn nicht mehr zeigen, um Gottes Willen.
Da würden Sie sich selber abschaffen.
Ganz
ja auch,
genau. Ja. Es gibt ja Gott sei Dank auch noch andere Künstler, die man zeigen könnte. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, dieser Vorwurf oder beziehungsweise diese Forderung kommt aber auch gar nicht ernst gemeint. Ich würde nicht so weit gehen wollen, weil Picassos Werk einfach so ungemein vielfältig und groß ist und es einfach auch andere Themen gibt bei ihm. In der Tat, also es ist der politische Picasso, es ist aber vor allem auch der liebende Picasso. Also es ist ja nicht so, dass seine Frau nur als leidende und zerstörte Lebensgefährten am Ende der Beziehung dargestellt werden, sondern wir haben eben auch wunderbare Darstellungen aus den Anfangsphasen, wo wir wunderschöne, angehimmelte Frauen sehen.
Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk, im Gespräch heute mit der Kuratorin und Kunsthistorikerin Ann-Kathrin Hahn vom Picasso-Museum in Münster. Wir sprechen über feministische Kritik an Pablo Picasso, über sein Frauenbild und über die Frage, wie all das heute in Ausstellungen thematisiert werden kann und sollte. Wir haben Ann-Kathrin Hahn vorhin schon kurz gesprochen über das Buch von Françoise Gillot, das sie über ihre Zeit mit Picasso veröffentlicht hat. In den 60er Jahren ist es erschienen, war damals ein Bestseller. Leben mit Picasso heißt es. Wie wichtig sind solche Zeugnisse, solche Erinnerungen heute für Ihre Arbeit als Kuratorin?
Also gerade das Buch von Françoise Gillot ist ungemein wichtig für uns. Und es war aber für uns auch der Grund, warum wir uns das nochmal genauer angeschaut haben. Denn das Buch ist mit 10 Jahren Abstand erschienen, also 10 Jahre nach der Trennung. Und vor allem, es ist in Zusammenarbeit mit einem Journalisten entstanden, mit Carlton Lake. Und das Problem, was wir so ein bisschen festgestellt haben mit dem Buch, ist, dass Françoise Gillot eben mit 10 Jahren Abstand Picasso teilweise seitenlang direkt zitiert. Und da muss man sich dann schon fragen, inwieweit das originale Zitate sind. Ob sie sich überhaupt mit so vielen Jahren Abstand da noch so genau dran erinnern kann, was Picasso dann angeblich gesagt haben soll. Tatsächlich sind diese Zitate aber ganz häufig unproblematisch übernommen worden. Und wir sehen es dann in anderen Monographien, Katalogen zu Picasso, wo das dann eben als originäres Picasso-Zitat wiedergegeben wird. Nichtsdestotrotz, obwohl es eben mit einigen Jahren Abstand erschienen ist und vor allem eben auch nach einer vollzogenen Trennung, ist es doch ein durchaus objektiver Bericht, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, dass man da eine hasserfüllte Erklärung einer verlassenen oder beziehungsweise gar nicht verlassen, sowas ist ja gegangen, aber nichtsdestotrotz einer gescheiterten Beziehung liest.
Wenn Sie sich jetzt mal die Picasso-Ausstellungen anschauen, die rund um Picassos 50. Todestag stattfinden, also hier in Deutschland, aber vor allem auch in Frankreich und in Spanien, haben Sie den Eindruck, dass die ausreichend kritisch sind, eben auch mit Blick auf dieses Thema Picasso und die Frauen?
Natürlich nicht alle. Also es ist, glaube ich, ein Ausstellungsreigen von 50 Ausstellungen und ich glaube jetzt nicht behaupten, dass das überall in der Form geschieht. Aber ich merke eben schon in den Gesprächen, die wir mit den Kollegen führen in Frankreich, in Spanien, international und national in Deutschland, dass das schon überall in den Köpfen ist. Also ich glaube nicht, dass es heute noch irgendeinen Picasso-Forscher, einen Museumskollegen oder Kolleginnen gibt, die das für sich völlig ausblendet.
Und sehen Sie die Gefahr, dass die feministische Kritik an Picasso dazu führen könnte, dass Ihnen irgendwann das Publikum wegbleibt? Also ich meine jetzt vor allem mit Blick auf jüngere Leute, die vielleicht im Netz was über Picasso lesen und sich dann fragen, warum sollte ich mir das überhaupt noch angucken?
Tatsächlich, ganz im Gegenteil. Also wir machen aktuell die Erfahrung, dass die Besucherzahlen so gut sind wie schon lange nicht mehr. Natürlich kann ich jetzt nicht in die Zukunft schauen und nicht sagen, wie sich das entwickeln wird. Aber wir sehen eben schon, dass das Publikum deutlich kritischer wird. Das ist auch gut so und begrüßen wir natürlich. Aber es bleibt nicht weg.
Warum sollten wir uns Picasso heute noch angucken, 50 Jahre nach seinem Tod und über 5 Jahre nach Beginn der MeToo-Debatte?
Es ist einfach nach wie vor ein einzigartiges Werk, was er hinterlassen hat. Es ist absolut prägend für das 20. Jahrhundert und bis heute hat es Einflüsse auf die aktuelle Kunst. Ja, insofern können wir ihn, auch wenn wir wollten, nicht wegdiskutieren.
Wo würden Sie denn sagen, lag sein größter Einfluss?
Der liegt natürlich ganz klar im Kubismus mit allem, was sich daran anschließt. Das hat zumindest, was die europäische Kunstgeschichte anbelangt, einfach einen radikalen Umbruch gebracht. Wobei wir eben auch da, das möchte ich an der Stelle betonen, das nicht nur Picasso zuschreiben können. Also den Kubismus hat er ja immerhin zusammen mit Georges Braque erfunden und dann gab es noch ein paar andere, die dort mitgewirkt haben. Aber auch das ist eben ein klares Zeichen, dass wenn wir an Kubismus denken, automatisch an Picasso denken. Also da muss man sich schon ein bisschen besser auskennen, um dann auf Braque zu kommen. Und insofern, ja, haben wir dann eben wieder das Genie Picasso.
Das liegt aber natürlich auch daran, dass die Kunstgeschichte eben so geschrieben wurde, wie sie geschrieben wurde.
Ja.
Man könnte sie ja auch umschreiben.
Natürlich. Und da hat es ja in der Vergangenheit auch Versuche gegeben und auch erfolgreiche Versuche. Es ist natürlich immer der eurozentrische Blick, gar keine Frage. Also wir erzählen das aus unserer Perspektive und so, wie wir es für richtig halten. Und sie ist natürlich auch zu großen Teilen von Männern geschrieben worden.
So oder so, um jetzt vielleicht nochmal ein kleines Fazit unseres Gesprächs zu ziehen, scheint Picasso die Leute heute nach wie vor zu bewegen, auch wenn er für manche vielleicht eher ein Anti-Held ist, an dem man sich abarbeiten kann, was aber ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Kunst soll ja auch Empörung auslösen,
absolut.
Sonst wäre sie
ja
langweilig.
Natürlich, absolut. Also ich finde das großartig. Also ich ganz im Gegenteil. Also ich fände es furchtbar, wenn wir immer nur die gleichen Geschichten erzählen würden und damit würde es sich, glaube ich, noch viel schneller abnutzen und langweilig werden, als wenn wir eben es schaffen, neue Dinge zu entdecken und seien sie auch negativ. Also es muss ja nicht immer alles positiv sein. Und ich finde das unglaublich anregend, eben gerade jetzt mit jungen Besuchern und Besucherinnen durch die Ausstellung zu gehen und da neue Blickwerfe zu sehen. Also das begrüße ich absolut.
Und wie erklären Sie diesen jungen Besucherinnen und Besuchern, dass es sich für Sie auch heute noch lohnt, Picasso anzuschauen, auch wenn Sie mit dem Menschen Picasso heute so vielleicht nichts mehr anfangen könnten?
Ich finde einfach, dass es nach wie vor unglaublich spannend ist, sich die Bilder von Picasso anzuschauen. Und er bricht einfach mit ganz vielem, was bis dato Kunst ausmachte. Das ist natürlich für einen jungen Besucher für heute schwieriger vielleicht nachzuvollziehen, weil es mittlerweile einfach ja Kanon ist und man meint, alles schon gesehen zu haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach erstaunlich, was er geschafft hat. Und es ist sowohl formell als auch inhaltlich einfach mit nichts anderem im 20. Jahrhundert zu vergleichen.
Und gibt es auch manchmal Besucherinnen und Besucher, die nichts anfangen können mit einem etwas kritischeren oder womöglich auch feministischen Blick auf Picasso, die es vielleicht gar nicht so genau wissen wollen und sich ihren Picasso nicht kaputt machen lassen wollen?
Habe ich tatsächlich ganz, ganz selten nur so erfahren. Also ich glaube grundsätzlich, ein Museumspublikum ist sehr offen und durchaus bereit, neue Blickwinkel einzunehmen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir das tatsächlich erst seit ein paar Jahren diskutieren. Und natürlich jeder, der aufmerksam sich die Geschichte angeschaut hat, auch in der Vergangenheit, der ist über diese Dinge gestolpert. Also gar keine Frage. Insofern, also nein, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das häufig passiert, dass man da komplette Abwehr erfährt.
Das sagt die Kunsthistorikerin Ann-Kathrin Hahn vom Picasso-Museum in Münster. Morgen jährt sich Picassos Todestag zum 50. Mal. Wir haben gesprochen über feministische Kritik an Künstler und Werk und über die Frage, wie sich der Blick auf Pablo Picasso seit der MeToo-Debatte verändert hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und diese Sendung haben wir bereits am 31. März aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit der Sendung Kultur heute. Ich bin Enne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.